Champagne or Water, der Podcast vom Überfluss zur Begehrlichkeit und von der Rabattgier zum nachhaltigen Genuss und Einkaufserlebnis. Willkommen bei einer neuen Folge von Champagne or Water. Haben Sie schon einmal einen Beipackzettel eines Medikaments genau gelesen? Die möglichen Risiken können einem ganz schön Angst machen. Mein heutiger Interviewgast Alexandra Grünwald ist Therapeutin und Autorin. Mit ihren kleinen Sprüchen hat sie Krankheiten geheilt und vielen Menschen von jung bis alt wieder neuen Lebensmut geschenkt. Eine Podcast-Folge voller Zierleisten, Reime, positiver Gedanken und garantiert ohne unerwünschte Nebenwirkungen. Das Büchlein »Ich fasse neuen Lebensmut und alles, was ich tue, ist gut« ist mein persönlicher Buchtipp gegen die aktuelle Volkskrankheit Mutlosigkeit. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen, Alexandra Grünwald, Autorin, Therapeutin. Ein neues Buch erscheint jetzt. Und es ist ein kleines Buch, aber mit ganz viel Reimen und heilenden Sprüchen. Wie kam es dazu, dass Sie jetzt und heute ein Buch herausgeben, das eigentlich nur aus Reimen besteht, aber verspricht, dass damit viele Krankheiten geheilt werden können?
Danke, ich sage auch vielen Dank, dass ich eingeladen bin und auch herzlich willkommen an alle Zuhörer. Ja, dieses Buch ist entstanden, es hat mir sehr viel Freude gemacht. Eigentlich kam ein Mann auf mich zu, der ein Verleger ist und der vor 15 Jahren bei mir war zur Therapie und ich ihm damals einen Spruch mitgegeben habe, den er bis heute bei sich trägt. Über diesen Spruch hat er dann gesprochen mit dem Professor Schubert aus Innsbruck, den Neuroimmunologen und Psychotherapeuten, wie dieser Spruch wirklich so viel bewirken kann. Und der hat ihm das bestätigt. Und dann kam er auf die Idee, dieses Buch zu schreiben und hat mich angerufen und mich gefragt, ob ich mich noch an ihn erinnern kann, weil er war ein einziges Mal bei mir vor 15 Jahren. Und es war witzig, ich habe mich total sofort an ihn erinnern können. Es gibt so Klienten, an die kann man sich erinnern, weil man einfach so eine Verbindung spürt im Gespräch. Und dann hat er mir den Satz gesagt und ich gesagt, ja, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe Ihnen diesen Satz genau gegeben. Und es ist toll, dass Sie den bis heute noch bei sich haben. Wo er gesagt hat, ja, er hat mir so viel geholfen. Am Anfang habe ich ihn oft gesprochen, dann nur, wenn ich wieder gespürt habe, ich komme jetzt wieder in dieses alte Fahrwasser zurück, habe ich mir diesen Spruch genommen und gesagt und sofort habe ich gespürt, was das tut, was das in mir bewirkt, wie mich das beruhigt, wie mir das wieder in das Vertrauen kommen lässt. Und dann hatte er eben die Idee, dieses Buch zu schreiben, gemeinsam mit dem Professor Schubert und hat mich gefragt, ob ich mehr von diesen lustigen Sprüchlein noch habe, weil einer ist natürlich nicht genug. Der Titel des Buches ist sein Spruch.
Eben dieses. Wie heißt der Titel? Vielleicht können Sie es nochmal schön sagen.
Ja, der Titel des Buches ist »Ich fasse neuen Lebensmut und alles, was ich tue, ist gut«. Und dieser Spruch hat eben bei Bernhard so viel bewirkt.
Jetzt ist es natürlich so, wenn alles so einfach wäre, dass wir einen Spruch aufsagen und von allen Lasten befreit sind und keine Krankheiten mehr haben, dann wäre es schön. Aber wo können Sie jetzt da wirklich helfen oder wo hört es dann einfach auf, wo Sie sagen, da muss dann die Schulmedizin her?
Im Grunde genommen hilft sich jeder Mensch selber mit diesem Spruch, einfach in ein angenehmes Gefühl zu kommen. Ja? Und es ist im Prinzip hört es nirgends auf. Auch wenn man eine sehr, sehr schlimme Krankheit hat, kann man einen Spruch sagen, um sich einfach die Angst zu nehmen, um sich diese permanente Panik daran zu zerbrechen zu nehmen, ja. Die kleinen psychischen Belastungen, so im Alltag, eben Existenzängste oder irgendwelche Panikattacken, das kann man sich sehr leicht mit einem Spruch in der Psyche wieder sozusagen wegdichten.
Ja? Funktioniert wie ein Mantra, oder?
Ja, genau. Eben einfach, dass sich diese Gedankenstruktur, diese Spirale, die sich ja beginnt, abwärts zu drehen. Jetzt kommt man in so eine Angst-Panik-Attacke hinein und die Spirale dreht sich immer weiter hinunter, bis man ganz am Boden liegt. Und dieses Sätzchen bewirkt nichts anderes, als die Spirale wieder in die Gegenrichtung zu drehen. So kann man sich das vorstellen. Ja? Wir kommen in eine Abwärtsspirale, wir sprechen dieses Sprüchlein und sofort beginnt die Spirale, sich in die Gegenrichtung wieder hinaufzudrehen. Das ist so das kleine Geheimnis, wie man sich das vorstellen kann. Und das bewirkt natürlich auch jetzt bei schlimmen Krankheiten, Krebs etc. wirklich oder auch unheilbaren Krankheiten einfach das, dass sich die Psyche nach oben schraubt und man mit dem besser umgehen kann. Und wenn man schon einmal psychisch stabiler ist und das alles anders sehen kann, dann kann der Körper auch schneller heilen.
Ich habe mal gelesen, das Unterbewusstsein kennt keine Verneinungen. Man darf nicht sagen, ich habe keine Angst, sondern ich bin angstfrei. Stimmt
genau,
das?
Ja, das stimmt. Das Kein und Nichts gibt es nicht im Unterbewusstsein. Und viele sagen halt dann, ich habe keine Angst und manifestieren sich die Angst. Ja. Das ist so ein allgemeines Wissen, was man auch beachten sollte, ja, dass man das Kein und Nicht nimmt, sondern eher nur das Positive, überhaupt auch keine negativen Komponenten, also Sorgen, Angst, Kummer, Wut, diese Wörter sollten auch nicht vorkommen in den Sprüchen, weil das Unterbewusstsein hört dieses Wort, ja, das hört Angst und dann manifestiert es auch Angst. Mhm.
Aber wie hat das begonnen? Also Sie haben gesagt, das ist jetzt 15 Jahre her, dass dieser Spruch sozusagen im Kopf von besagten Bernhard sich festgesetzt ja. hat. Aber wie hat das begonnen? Sie waren ja chirurgische Betreuerin in einem Spital.
Genau. Nein, in einer Ordination, okay. In einer Privatordination.
Und da sind Sie draufgekommen plötzlich. Wie war das?
Also die Sprüche begonnen ja. haben. Also die Sprüche, die haben in meiner Kindheit schon begonnen, weil mein Vater hat immer, ich schreibe es auch in dem Buch, hat uns immer, meinem Bruder und mir, so gereimte Geschichten erzählt, abends, ja, wo wir dann drinnen vorgekommen sind, unsere Namen und so weiter. Und diese gereimten Geschichten haben uns immer viel, viel besser gefallen als die Märchengeschichten aus den Büchern. Wir haben das einfach geliebt, ja, weil das war so beruhigend und so lustig. Und ich habe das dann auch witzigerweise bei meinen Kindern so gemacht. Ja? Wenn irgendwas angestanden ist, was jetzt vielleicht nicht so angenehm war, irgendwie das Zimmer aufräumen oder so und ich habe gesehen, okay, das kommt jetzt nicht so toll an, dann habe ich das auch in so lustige Sprüchlein verpackt und habe gesagt, wir räumen jetzt das Zimmer auf.
Und es geht wieder bergauf.
Und es geht wieder bergauf. Und dann bauen wir was Neues auf oder so. Und habe das immer wieder eben auch eingebaut und gemerkt, die Kleinen reagieren auf das, ja, auf dieses Einfache, auf dieses lustige Einfache. Und ich denke mir auch Menschen, wir sind ja alle immer noch Kinder. In uns drinnen bleibt doch immer das Kind, das sich durch dieses lustige Einfache angesprochen fühlt. Weil der komplizierte, studierte Mensch, der ohnehin den ganzen Tag nur mit Denken und mit Organisieren und diesen Dingen beschäftigt ist, der wünscht sich doch irgendwann, wenn der Stress schon bis zur Schädeldecke steht, etwas Leichtes, etwas Einfaches. In unserer Welt gibt es doch die Leichtigkeit kaum mehr. Und diese Sprüche haben diese Leichtigkeit in sich, ja, dieses Einfache, dieses einfach Lustige, wo man nicht denken muss, man muss sich nichts merken. Es geht einfach so, ohne dass sich der Kopf einschaltet, ins Unterbewusstsein durch. Man spricht so vor sich hin, ohne dass man jetzt den Kopf einschalten muss. Und genau während der Zeit dieses Sprüchevorsagens hat der Kopf Ruhe. Mhm. Der Kopf kommt in die Ruhe, kommt in die Pause. Das Gehirn muss nicht denken.
Aber wie war das jetzt mit den Patienten? Vielleicht gehen wir da nochmal kurz zurück.
Bei den Patienten war es so, dass die Patienten halt begonnen haben, wenn ich sie vorbereitet habe zu den Spiegelungen, Magen-Darm-Spiegelungen, waren die natürlich angespannt und nervös. Und dann habe ich halt auf sie eingeredet und gesagt, wie geht's ihnen und warum, seit wann haben sie diese Beschwerden? Und dann begannen diese Menschen zu erzählen, was ihnen widerfahren ist. Ja, Scheidung, Mobbing, Jobverlust. Und ich habe halt erkannt, wenn wir dann auch gespiegelt haben, dass die viele gar nicht wirklich etwas körperlich Sichtbares hatten. Ja. Wir haben eine Magenspiegelung durchgeführt, aber die Magenschleimhaut war jetzt nicht offensichtlich entzunden. Der Patient hatte aber trotzdem Magenschmerzen. Und das kam halt immer öfters vor und da habe ich mir gedacht, okay, woher kommen diese Schmerzen, wenn wir nichts sehen können oder noch nichts sehen können? Und da habe ich halt dann erkannt, das ist der Stress, die Psyche. Und die Menschen möchten einfach, dass man ihnen zuhört und ihnen irgendwie Tipps und Tricks gibt, wie sie da wieder herauskommen. Nur in der Schulmedizin ist halt für das zu wenig Zeit, klarerweise. Und der zweite Part ist, die Patienten möchten gerne ein Medikament haben. Viele, die haben auch nicht die Zeit.
Ja, ja. Aber das heißt, sie haben dann nach und nach gemerkt, dass sie damit etwas ausrichten können und ihre Patienten sozusagen oder die Patienten in der Ordination zusätzlich mit diesen Sprüchen geheilt. Und da gibt es ja auch ganz konkrete...
In der Ordination habe ich sie noch nicht geheilt.
Okay.
In der Ordination habe ich sie noch nicht geheilt, sondern ich habe dann in der Ordination erkannt, dass die Menschen mehr Zeit brauchen und dass ich etwas bewirken kann, wenn ich andere Dinge noch anbiete. Ja? Und habe vielerlei Ausbildungen gemacht, psychosomatischer Art und Weise, Coaching, Familienaufstellung und so weiter. Und habe mich dann selbstständig gemacht und habe halt begonnen, diesen Menschen zu sagen, wenn du reden möchtest, wenn du Hilfe brauchst, kannst du zu mir nach Hause kommen. Ich habe da jetzt ein paar Möglichkeiten, dich zu begleiten. Und so kam es, dass einige Patienten zu mir gekommen sind und es wurde dann immer mehr und mehr und auch Freunde und einfach die Mundpropaganda ging hinaus und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich werde jetzt meinen Job kündigen und nur mehr das machen, denn in der Medizin kann ich nichts verändern. Ich kann nur von außen was Neues anbieten, um diese Menschen aufzufangen. In der Medizin bekommen sie ihres, was sie brauchen, zum momentanen Beruhigen des Körpers, aber das, was sie für die Psyche brauchen oder für den wirklichen Genesungsprozess, für das ist dort kein Raum und keine Zeit. Oder sind die auch gar nicht zuständig? Mhm. Ja, ich sehe das gar nicht, ja. Das ist nicht der Zuständigkeitsbereich der Medizin, sondern die Medizin stellt eine Diagnose und gibt einmal Hilfsmittel, damit die Schmerzen weg sind. Aber das Leben neu auszurichten, für das ist dort keine Zeit.
Psychohygiene nenne ich das immer.
Genau,
nicht?
Also, Gedankenhygiene.
Wie ich das Buch das erste Mal gesehen habe, das war so, hat Blümchen und Zierleisten, ist mir sofort das Stammbuch eingefallen, das wir alle in der Schule hatten. Und das Lustige ist, dass ja auch da sämtliche Sprüche, so Weisheiten drinnen stehen. Und jetzt sind Sie sicherlich reich an solchen Sprüchen. Wenden Sie das für sich selber auch an?
Ja, also ich, ganz unbewusst sind die immer bei mir und je nach Situation fische ich mir dann einen heraus oder kommt einer in meine Gedanken und ich sage ihn mir vor und dann kommt sofort ein Lächeln.
Verraten Sie uns einen?
Ich bin immer frei und leicht und habe schon mein Ziel erreicht, zum Beispiel. Ja, das sage ich oft, wenn ich vor irgendetwas angespannt bin oder mir denke, hoffentlich schaffe ich das. Sage ich mir das vor, dass ich frei und leicht bin und schon mein Ziel erreicht habe. Oder ich bereite froh und frisch ein gutes Essen auf den Tisch. Ja, so auch zu Hause, wenn ich jetzt irgendwelche Tätigkeiten durchführe, die eher monoton sind oder mir jetzt nicht unbedingt zu 100% meinen Geist benötigen, fallen mir auch immer wieder solche Sprüche ein. Die sind einfach immer präsent.
Mhm. Ich muss mich jetzt outen. Erstens, in unserer Familie kam das immer vor, dass wir Sprüche geschrieben haben. Mein Vater hat in unserer Wohnung in Gastein, wo es keinen Geschirrspüler gab, über die Abwasch geschrieben, wäschst du ab noch speichelnass, ersparst du dir den Küchenhass. Und das ist mir immer noch im Kopf, ob ich will oder nicht.
Das
merkt man sich sein Leben lang. Und ich habe im Zuge der Vorbereitung auf das Gespräch ist mir etwas eingefallen, dass ich als Kind oft Angst vorm Dunkeln hatte. Und da habe ich mir dann ein Lied, das ist eher ein bekanntes Lied, auf der grünen Wiese sitzt ein Gockelhahn, möchte so gerne fahren mit der Eisenbahn. Eisenbahn bleibt stehen, Gockelhahn steigt ein, fährt zur Tante Ilse in die Stadt hinein. Und das kann man dann ewig weiter singen. Und erst vor kurzem war ich in einem Keller, wo das Licht plötzlich ausgegangen ist. Und das Erste, was mir eingefallen ist, war dieses Lied. Und deswegen weiß ich, dass sowas auch eine Kraft haben kann.
Und vor allem, es lenkt ab.
Es lenkt ab und es triggert sofort etwas in dir. Also es geht irgendwie ein Schalter um und es tut etwas. Jetzt hat, Sie haben gerade vorhin auch erwähnt, der Professor Schubert von der Universität Innsbruck hat das auch wissenschaftlich erklärt. Vielleicht können Sie da kurz sagen, was da seine Sichtweise dabei ist oder wie seine Erklärung lautet.
Kurz gesagt ist es im Prinzip so, dass diese Sprüche so eine Leichtigkeitsschwingung haben oder so eine Einfachheit haben, dass sich eben der Geist gar nicht dazwischen schalten muss und nicht irgendetwas zensuriert, ja, und sagt, na, das lassen wir nicht ins Unterbewusstsein durch, sondern das ist so fließend und leicht, dass es sozusagen diese Zensurenschranke einfach durchschreitet und ins Unterbewusstsein durchgeht und dort sich manifestiert und dort bleibt. Ja. Weil bei vielen Dingen, das kennen wir doch alle, ja, jetzt liest man irgendwas oder muss irgendwas lernen, was man jetzt nicht unbedingt gleich versteht, dann schaltet sich der Kopf ein, man liest das schon 5-mal und es geht einfach nicht hinein.
Der Geist blockiert.
Der Geist blockiert, der Geist sagt, hallo, das verstehe ich nicht, das kann ich nicht nehmen. Und es geht einfach nicht durch, ja. Und das ist mir, bei mir war das schon in der Schule so, ja. Alles, was ich nicht verstanden habe, das ist da nicht durchgegangen, ja. Man denkt, wozu, ich brauche das nicht, ja. Und deshalb weiß ich bei meinen Kindern auch mit diesen einfachen Sprüchen oder Reimen oder Liedern, alles, was zu lernen ist, einfach verpacken kannst, das bleibt, geht durch und kann sich dort auch manifestieren. Alles, was du nur schnell, ich habe das natürlich auch gemacht, habe dann was auswendig gelernt, einfach nur für die Prüfung und dann wieder vergessen. Aber das soll ja
und
nicht
andere
sein.
Andere Dinge merkt man sich ein Leben lang.
Genau, diese einfachen meistens.
Einfache Tipps gibt es auch in dem Buch zu allgemeinen Dingen. Wir haben ja die Volkskrankheit Mutlosigkeit, also ausgelöst durch die Pandemie. Jetzt haben wir auch eine große politische Krise, ganz aktuell. Ich nenne das immer Überschüttung von Fremdleid. Wir können unsere kleinen Sorgen nicht mehr bewältigen, weil die Last der allgemeinen Situation so groß ist auf unseren Schultern. Und da habe ich gefunden in dem Buch zum Thema kleine Reime zur Pandemie oder Sucht, Groll, Stress. Und das sind sozusagen fertige Reime, die man nehmen kann und ausprobieren. Verstehe ich das richtig? Das muss gar nicht individuell maßgeschneidert werden.
Nein, es muss nicht. Die kann man genau übernehmen für seine Dinge. Wenn man das Buch habe ich eben aus diesem Grund geschrieben, weil wir uns dachten, wenn man so allgemeine Reime eben zu speziellen Themen hineinschreibt, findet sich der Mensch und sagt, der spricht mich an. Es soll ja auch so sein, wenn man das jetzt liest, dass man sagt, ja, das Thema habe ich auch, ja, und das Problem plagt mich auch. Jetzt versuche ich diesen Reim zu sagen, ja, und man spürt ja, wenn man ihn einmal spricht oder denkt, man muss ihn nicht laut sprechen, man kann ihn auch nur denken und lesen, da spürt man ja.
Das macht keinen Unterschied für das.
Nein, das macht keinen Unterschied, gar nicht. Gar nicht. Viele, ich meine, ich habe viele Menschen, die am Anfang das laut sagen möchten. Einfach, dass sie es auch selber hören. Mhm. Ja? Und dann gibt es aber wieder auch welche, die sagen, nein, ich brauche das nur lesen. Ich brauche das nur lesen und spüre das in mir, wie mich das beruhigt. Ja? Bei dem einen entspannt sich der Bauch, bei dem anderen, der sagt, es wird so frei und leicht rund ums Herz. Jeder Mensch spürt das irgendwie anders. Oder der Kopf wird so frei. Manche sagen, ich habe wie so Wolkenwatte im Kopf. Das habe ich auch schon gehört, ja, wie wenn da nichts ist. Es ist der ganze Gedankenfluss ist ruhig.
Es ist ja auch ein schöner Prozess, glaube ich, wenn jemand, der sonst nicht reimt oder ganz kopforientiert ist, plötzlich dazu angehalten wird, einen Spruch zu machen, oder? Wie sind da die Reaktionen?
Naja, das ist...
Oder geben Sie immer die Sprüche? Oder ist das ein Prozess, ein gemeinsamer?
Entweder ich gebe einen mit oder es ist ein gemeinsamer und ich frage mal, was stört dich in deinem Leben oder womit haderst du, was belastet dich und was hättest du gern? Das sind so die zwei Grundfragen. Ja? Was magst du nicht mehr haben? Also was stört dich und wo möchtest du gerne hin? Und aus diesen zwei Komponenten schauen wir dann, dass wir den Reim finden. Ebenso wie bei Bernhard. Da waren Existenzängste und solche Geschichten und er wollte wieder neuen Lebensmut und aufgrund dessen, dass das, was er macht, ihm sozusagen die Erfüllung bringt, haben wir den Reim so gemacht, ich fasse wieder neuen Lebensmut und alles, was ich tue, ist gut. Also das, was ich schaffe, was ich mache, was ich werke, ist gut. Ja? Also einfach diese zwei Komponenten, was möchte ich nicht mehr haben oder was stört mich oder was belastet mich und was hätte ich gern dafür? Was möchte ich erreichen? Was ist mein Ziel?
In dem Buch, das ja 128 Seiten hat, das ist ja kein großes Werk, sondern ein kleines Werk, steht auch beschrieben ein paar persönliche, konkrete Beispiele. Vielleicht können Sie da auch jetzt etwas nennen von Personen, die Sie wirklich heilen konnten, ein Schicksal. Ich sage da, das mit den Augen steht auch drinnen.
Das war ich selber. Das war ich selber. Das mit den Augen war ich selber. Und zwar habe ich das beobachtet. Ich habe verschiedenste Jobs gemacht in meinem Leben, weil ich wusste natürlich, wie so viele mit 14 Jahren, nicht, was ich einmal werden möchte. Heute logisch, denn das, was ich heute mache, hätte ich auch nie als Beruf damals fassen können. Ich habe halt so einiges ausprobiert und es hat mich immer eine gewisse Zeit lang interessiert und mir gefallen und irgendwann habe ich mir gedacht, na, das ist es eigentlich nicht mehr, ich möchte gerne was anderes machen. Und dann begann es so beim zweiten, dritten Job, dass zu diesem Zeitpunkt, wo ich eigentlich erkannt habe, das ist es nicht mehr, ich kann das, aber es erfüllt mich nicht mehr, haben meine Augen begonnen zu schmerzen. Ja. Das hat so gebrannt und war trocken und ich habe permanent das Gefühl gehabt, die sind entzünden. Ich habe Augenärzte aufgesucht und ich habe gesagt, alles gut, es ist nichts entzündet, es ist genug, der Augendruck passt, es ist genug befeuchtet, sie haben nichts. Und dann war es eben wieder in der Praxis beim Dr. Mensdorf so, dass gegen Ende, also wo ich schon im Kopf weiter war und mir schon Gedanken gemacht habe, wie ich den Patienten denn besser helfen könnte, als hier nur diese 5 Minuten zuhören und dann die Untersuchung machen, begann das wieder mit den Augen. Und da wusste ich schon, oh je, das ist jetzt ein Hinweis, ich muss wirklich hinsehen auf die Veränderung. Ja? Ich kann es nicht nur in meinem Kopf diese Gedanken spinnen und irgendwelche Wunschträume da nicht leben lassen, ja, sondern einfach nur in meinem Kopf, ich muss es auch tun. Ja, ich darf mich jetzt wieder einmal verändern, auch wenn ich wieder einmal aus meiner Komfortzone aussteigen darf. Ja, ich sage das Wort muss, sage ich auch nicht gerne, ja, weil wir müssen nichts, wir dürfen. Schon allein das Gefühl, wenn ich sage, ich darf, ist ein ganz anderes, als wenn ich sage, ich muss. Ja. Ja, und dann war das und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt darf ich das hier abschließen und darf wirklich diesen Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Denn ich spüre ja, es ist gut und ich spüre, es geht, dieser Plan geht auf. Ja.
Und hat sich dann das Augenleiden quasi aufgelöst?
Sofort. Ich habe mit meinem Chef, also mit Dr. Mensdorf, gesprochen, habe ihm das erzählt, dass ich eben diese Klienten, Patienten, ich hatte ja auch vorher schon öfters mit ihm Diskussionen, weil ich ja auch erkannt habe, dass da noch keine Magenschleimhaut entzunden ist und gesagt habe, Herr Doktor, müssen wir dem jetzt bitte wirklich wieder die Medikamente mitgeben? Der hat ja nichts, der hat ja nur Stress und falsche Ernährungsgewohnheiten. Wenn wir ihm erklären, wie er das in den Griff bekommen kann, müsste er ja jetzt nicht Medikamente schlucken. Und er ist sogar einmal darauf eingestiegen und hat gesagt, okay, beim nächsten Patienten probieren wir das so. Hat dem Patienten erklärt, also schauen Sie, dass Sie Ihre psychischen Probleme irgendwie in den Griff bekommen, essen Sie nicht zu heiß, nicht zu scharf, kleinere Portionen. Alles wunderbar liebevoll erklärt. Was hat der Patient gemacht? Er hat ihn angeblickt aus komplett verwirrten Augen und hat gesagt, Herr Doktor, bekomme ich jetzt kein Pulver? Das war die Reaktion. Und der Dr. Menzow, ein sehr großer Mann, hat auf mich hinuntergeblickt und hat gesagt, sehen Sie, die Leute wollen bei mir ein Medikament. Sie möchten die Schmerzen sofort loshaben. Für das bin ich zuständig. Sie gehen ihren Weg. Und er hat das ganz toll gefunden. Wir sind heute noch Freunde und treffen uns ab und zu. Und er findet diesen Weg sehr, sehr wertvoll. Er sagt nur, leider ist in der Schulmedizin für das nicht der Raum.
Hat er auch schon einmal Patienten zu Ihnen geschickt? Nachhinein dann?
Bekannte und Patienten hat er schon ab und zu mir geschickt, aber auch nur die, wo er gespürt hat, dass die natürlich für das offen sind. Mhm. Es sind ja viele Menschen gar nicht, oder haben wir diese Idee gar nicht, dass es da, oder sie haben die Zeit nicht.
Aber dafür gibt es ja jetzt das Buch, es hat mich auch erinnert, weil es eben so einfach ist. Ich habe Dr. Bernd Hufnagel ja auch schon beim Podcast gehabt. Und der hat ja ein Loblied an das sogenannte Tagträumen gesungen, wo er gesagt hat, es ist so wichtig, nicht alles immer effizient zu machen und jede Sekunde zu nützen, sondern eben mal Pause zu machen und in die Luft zu schauen. Und deswegen sich einfach da ein paar Minuten mit so einem Gedicht zu beschäftigen, vielleicht sogar eine Zierleiste malen, hat sicherlich auch etwas, was einen positiven Effekt haben kann. Vielleicht gehen wir noch einmal trotzdem zurück zu den konkreten Fällen von Menschen, denen Sie wirklich helfen konnten. Was für eine Geschichte können Sie uns da erzählen?
Ja, da hat es einmal gegeben einen Mann Mitte 40, das war der Wolfgang, der kam zu mir mit Bronchialasthma, also hatte wirklich auch allergisches Asthma. Wenn der Pollenflug eingesetzt hat, hat er kaum Luft bekommen. Ja. Er war aber im Grunde genommen ein sehr sportlicher Mann, der sehr gern mit dem Rad gefahren ist, auch Motorrad und Laufen. Das ist ihm immer schwerer gefallen und er hat es kaum mehr tun können und war schon außer Atem, wenn er nur die Stufen hinaufgelaufen ist. Und der ist gekommen auf Empfehlung von einer Nachbarin, die auch bei mir war, und dessen Thema war eben auch ein ewiges Streitthema mit seinem Vater, das ihn so eingeengt hat, auch seine Lunge. Man sagt ja, Lunge ist Freiheit, Lunge ist Atmen, keine Einengung. Da gab es halt immer wieder Zwist. Das haben wir dann im Gespräch aufgearbeitet. Er hat das dann mit seinem Vater besprochen und die zwei haben sich auch wieder gut verstanden. Und dem habe ich damals den Spruch mitgegeben, da muss ich kurz nachdenken, ich atme wieder frei und leicht und habe schon mein Ziel erreicht, glaube ich, war das, ja. Und der hat diesen Spruch gesagt und am nächsten Tag, ja, das war überhaupt faszinierend, hat er mich angerufen und gesagt, er hat am Abend diesen Spruch oftmals vor sich hin gedacht und seine Frau hat am nächsten Tag in der Früh gesagt, du hast heute gar nicht geschnarcht. Mhm. Das war nämlich auch ein leidiges Thema. Er hat
jetzt
viel geschnarcht.
Wenn das hört, sagt, ich brauche das Buch.
Ja, er hat immer. Und dann hat er auch wieder Luft bekommen. Also der war faszinierend schnell heil, ja, von dieser Thematik oder mit dieser Thematik. Und ein ganz, ganz lieber Klient von mir war der Toni. Das war ein Steirer, der in Wien gearbeitet hat. Ein Fleischhauer, der aber nicht nur in der Arbeit als Fleischhauer total viel gearbeitet hat, sondern auch allen Freunden geholfen am Bau und, und. Also der war absolut im Stress, dieser Mann, ein voll lieber
so
Typ.
Zu guter Mensch.
Zu guter Mensch, jedem geholfen, starker Raucher, natürlich Ernährungsgewohnheiten, auch nicht die besten, Übergewicht, und kam mit Bluthochdruck zu mir und starkem Übergewicht und auch schon immer wieder so Herzrasen. Und dem habe ich damals erklärt, er muss ein bisschen seine Eigenliebe stärken. Also da ging es sehr viel um Eigenliebe, Selbstliebe und einmal Nein sagen lernen. Ja? Und einmal sagen, aus heute nicht. Jetzt gönne ich mir auch einmal auszuruhen. Ich muss nicht immer tun. Ja? Auch diesen Spruch habe ich ihm mitgegeben. Und dann noch das ich liebe mich im Jetzt und Hier und tue nur noch Gutes mir. Dieser Spruch war der wie sagt man da,
Effekt,
Zündungsmoment, ja, denn er ging hinaus in sein Auto, hat diesen Spruch das erste Mal gelesen und hat sich gedacht, Gutes tue ich mir nie. Ich tue nur noch Gutes mir? Das tue ich doch nicht. Ja.
Nur anderen. Ne?
Wollte sich eine Zigarette anzünden und hat sich gedacht, na, da tue ich mir aber nichts Gutes, das kann ich nicht. Und Cola sollte ich auch nicht mehr trinken. Ja. Und all diese Dinge, das habe ich aber noch gar nicht gewusst. Und 14 Tage später hat er mich angerufen. Habe gesagt, und wie geht's dir? Brauchst du wieder einen Termin? Nein, ich brauche keinen Termin, mir geht super gut, aber meine Frau möchte gerne zu dir kommen, weil sie gesagt, sie muss unbedingt die Frau kennenlernen, die es geschafft hat, mir das Rauchen abzugewöhnen, weil das gibt's ja gar nicht.
Das war aber eigentlich ein Nebeneffekt.
Nie mehr was geraucht, das war ein Nebeneffekt.
Ja. Aber wir leben ja jetzt in einer wirklich schwierigen Zeit, fast jeder ist eben mutlos oder es macht mit uns etwas. Wenn man jetzt dieses Buch von vorn bis hinten liest und sich eben auch dann seine persönlichen Sprüche macht, glauben Sie, dass das uns allen helfen kann? Also wenn wir jetzt alle dazu anhalten würden, jede Altersgruppe so einen Spruch zu machen, dass wir vielleicht die Chance haben, eine bessere Welt zu haben?
Das glaube ich schon, und was ich vor allem glaube und was ein Anliegen auch war, als ich das Buch geschrieben habe, dass wir wieder eine einfachere Welt bekommen. Es ist alles so kompliziert. Und die Kinder, ich sehe das an den Kindern und an den jungen Menschen, ja, die sind in einer Welt groß geworden, wo Stress der Lebensbegleiter ist. Natürlich bekommen wir in den Medien permanent irgendwelche Horrormeldungen, ja, das ist halt jetzt die Zeit, aber wir können in uns drinnen was verändern. Wir können nicht, das war das genau gleiche, wie ich bei Dr. Menzdorf gearbeitet habe. Ich wusste, ich kann in der Medizin, in der Schulmedizin nichts verändern, aber ich kann von außen was Neues anbieten und ich kann in mir drinnen eine Veränderung und in den Menschen drinnen eine Veränderung bewirken. Und ich glaube, das wäre es, ja, wir sollten in uns wieder die Leichtigkeit, die Freude, die Glückseligkeit und die Einfachheit einziehen lassen.
Ich zelebriere ja auch immer, dass Höflichkeit im Alltag, jemanden freundlich begegnen, mehr als man vielleicht muss, ob das jetzt beim Biller ist oder ob das in der Arbeitswelt ist. Und man bekommt ja dann auch viel zurück und man wird dann auch glücklicher und gelassener, das weiß ich von mir selber. Also wenn man etwas Gutes tut, also nicht nur sich, auch anderen, kommt etwas zurück. Da sind wir aber wieder bei diesem Beginnen, sich selber mit sich auseinandersetzen. Die Leute sind gestresst, es prasselt bei uns alles ein. Haben Sie da einen Tipp, wo man sagt, wie kann ich starten? Weil wenn man schon dann dabei ist, einen Spruch zu finden, ich glaube, dann ist es leicht. Aber wie erreicht man jemanden, der für das gar nicht offen ist?
Naja, entweder er hat irgendwelche körperlichen Symptome, die ihm zu schaffen machen. Dann kann man ihn gut erreichen und sagen, du, deine Symptome, deine Beschwerden, möchtest du denen einmal auf den Grund gehen, was dein Körper dir sagen möchte, beziehungsweise deine Psyche dir schon aufzeigt. Ja? Da kann man ansetzen, wenn es jemand super gut geht damit, ja, dann wird man ihn nicht erreichen oder dann wird er diesen Weg gar nicht suchen. Aber die meisten haben doch irgendwas. Entweder haben sie Schlafstörungen oder viele Menschen haben jetzt Verdauungsprobleme, ja, Blähbauch, keine Ahnung, ja, Unverträglichkeiten. Es gibt ja kaum mehr Menschen, die alles
die
essen.
Die keine Allergie haben.
Ja, die keine Allergie haben.
Ich sage immer, wenn man jemand einlädt zum Essen, ist die größte Challenge, hoffentlich ja. Erwischt man nicht Leute, ja. Die
Gluten im Zusammenhang. Und Laktose genau. Und Fructose, all das, das ist aber auch nicht normal, ja. Das ist natürlich, sind die Nahrungsmittel jetzt vielleicht schon nicht mehr so toll, aber auch der Körper, wenn er blockiert ist, kann er alles nicht mehr so gut aufspalten. Ja? Und wenn da aber der Fluss wieder hergestellt ist und diese Leichtigkeit wieder da ist und die Organe alle wieder voll funktionstüchtig sind und ihre Energie zurückbekommen haben, dann können die das auch wieder viel besser aufspalten, die Nahrung. Und es würden auch diese ganzen Probleme verschwinden. Also ich denke, die Menschen kann man damit erreichen, dass man sagt, du wirst es spüren, dass es dir besser geht. Nur für dich, du machst es ja für dich, dass es dir eine Erleichterung bringt, sei es jetzt stresstechnisch, psychisch oder auch körperlich. Und das ist hängt ja zusammen, das ja. kannst du sowieso nicht.
Es ist auch ein Buch, sage ich jetzt mal, um es zu verschenken, weil es ist ja nicht besonders kostspielig und gleichzeitig bietet es sich an, um jemanden damit einfach eine Freude zu machen.
Ja, das ist einfach zu lesen. Es ist jetzt einmal was, wo man auch beim Lesen nicht nachdenken muss oder irgendwie sich konzentrieren muss, sondern das kann man so nebenbei lesen. Ja. Ja. Das ist, wird jeder verstehen und man muss jetzt nicht großartig sich konzentrieren, sondern man kann das so zum Abschalten, diese Lektüre. Ich denke auch, weil Sie gesagt haben, es erinnert mich so an ein Stammbuch, man nimmt es immer wieder her. Das ist jetzt nicht ein Buch, das man von vorne bis hinten durchliest und dann ist es fertig, sondern man wird das immer wieder so als Fibel, als kleine Fibel irgendwo stehen haben und denken, ah, warte, irgendwo da hinten ist doch ein Satz gestanden für den Magen, weil ich habe gerade so Magenbeschwerden, ich muss das nachschauen. Ja? Mhm. Was tut meinem Magen gut? Ja? Und nimmt sich das Sprüchel raus und das nächste Mal kommt eine Freundin und sagt, du, ich kann überhaupt nicht schlafen und dann, ah, da habe ich doch ein Sprüchel gelesen vom Schlafen, ruhiger Schlaf, warte, ich schaue da schnell nach. So denke ich mir, sollte es sein, so eine Fibel, die man immer wieder hernimmt und sie für das momentane Problemchen was raussucht.
Das klingt wie ein Wunder, es ist kein Coffee-Table-Book, sondern ein Pocketbook, das man immer dabei haben sollte. Ja, ich hätte noch viele Gedanken, aber vielleicht etwas noch, was mich sehr beschäftigt hat, ist auch die Einfachheit, die, wir haben es gerade angesprochen, die in der komplexen Welt einfach so gut funktioniert. Und das Kindliche haben Sie angesprochen. Gibt es jetzt vom Alter her auch Kinder, die Sie als Patienten haben?
Viele. Ich habe viele Kinder. Mit Kindern zu arbeiten ist wunderschön, weil Kinder haben ja noch nicht diese starren Muster, ja, diese eingefahrenen, die muss man nicht überzeugen und da kommt auch nicht dauernd dieses Ja, aber. Ja, das ist immer so die Geschichte, wenn man jetzt einem Klienten was erzählt und dann kommt Ja, aber. Dann weiß man schon, okay, das ist jetzt noch nicht angekommen. Das darf ich jetzt noch einmal irgendwie einfacher erklären. Und Kinder nehmen das an. Kinder rufen ja nach Hilfe. Ich hatte zum Beispiel einmal ein kleines Mädchen, die war so in der Volksschule, ich glaube in der 4., 9. Jahre. Und deren Problem war, dass sie immer so mit den Augen gezuckt hat, ja, gezwinkert, aber ganz, ganz oft. Mhm. Und die Mutter ist gekommen und gesagt, also die hat sich diesen Tick angewöhnt und die kann sich das nicht mehr abgewöhnen und jetzt tun ihr auch schon die Augen weh und sie sieht auch nicht mehr gut auf die Tafel. Und dann habe ich mit dem Mädchen gesprochen und gesagt, was belastet dich denn so, ja? Und es kam dann schlussendlich heraus, dass sie eigentlich sich selbst immer zurückstellte und immer allen anderen den Vortritt gelassen hat. Das heißt, sie hat nie auf sich geschaut, ja? Schauen, Augen, die Augen sind schon ausgezuckt, ja, weil sie nie auf ihre Wünsche, nie ihre eigenen Wünsche einmal betrachtet hat, sondern immer, dass es allen rundherum gut geht. Sie war so der Harmonierer in der Klasse und da habe ich mit ihr gesprochen. Die Mutter ist dann rausgegangen, weil das wollte sie dann eigentlich mit mir alleine besprechen, weil die Mutter auch eher so eine war, die sagt, na, du musst immer, der Gast ist König und du musst immer, wenn du wem einladest, musst du dieses Mädchen fragen, was sie spielen möchte, weil die ist jetzt dein Gast. Also die hat die eher dazu geprägt, weil sie auch natürlich so tickt. Kinder übernehmen ja immer die Muster der Eltern, das ist einmal ganz klar. Auf jeden Fall habe ich ihr das dann ganz liebevoll erklärt und dann war das für sie eigentlich logisch. Ja, stimmt eigentlich, darf ich auch einmal sagen, was ich mir wünsche. Oder dann machen wir es so, dass einmal die sich aussuchen darf, was wir spielen und einmal ich. Ja, also die hat das dann wirklich integriert und verstanden, die Kleine. Das Zucken war mit einmal weg. Das war fort, ja, die hat das nicht mehr.
Sammeln Sie all diese Sprüche von Ihren Patienten?
Viele sammeln.
Ist ein Archiv, ein Ordner?
Nein, gibt's nicht. Gibt's nicht wirklich. Es gibt viele, viele Sprüche. Aber die ganz persönlichen schreibe ich. Also früher habe ich die auch nur, da war ja noch das Buch ja überhaupt kein Thema, habe ich die Hand geschrieben auf Zettelchen für die Klienten und mitgegeben. Und dann waren die weg, ja. Das war dessen Spruch, das habe ich dem sozusagen auf die Reise mitgegeben.
Reise ist ein gutes Stichwort. Wir sind jetzt schon fast am Ende. Ich frage immer meine Gäste, eigentlich um ein Zitat, um einen Spruch. Jetzt haben wir die ganze Zeit von Sprüchen gesprochen, aber gibt es vielleicht etwas, so einen Weltspruch, den Sie gerade jetzt als Botschaft allen mitgeben wollen würden?
Ja, ein großes Anliegen von mir ist der Friede, ja, dass der Friede wieder in den Menschen einkehrt und auch auf der Welt. Und ich denke mal, da könnte man vielleicht ein Sätzchen machen mit: Wir leben wieder alle den Frieden, dann ist uns wahres Glück beschieden, zum Beispiel. Also, dass man so etwas mit dem Frieden macht oder mit Herzen. Das sind so meine großen Anliegen, dass die Menschen ihren inneren Frieden finden, weil alle Befindlichkeitsstörungen sind ja eigentlich nur Zeichen, dass wir mit uns selbst in Unfrieden sind oder mit unserem Körper in Unfrieden sind. Und der Friede ist, glaube ich, in Zeiten wie diesen
essentiell.
Essentiell.
Vielen Dank, danke für das
Bitte
Gespräch.
Gerne, hat mich sehr gefreut.
Danke.
Dankeschön.
Champagne or Water, der Podcast mit Liane Seitz.